Hallo, liebe Nadeln und Rillen, Freundinnen des aktiven Hörens und Bewahrer des Guten wie Schönen. Wir starten unsere neue Podcast-Staffel zum Thema Schallplatte. Dabei geht es uns nicht zentral um legendäre Veröffentlichungen oder um die Ästhetik des Materials Vinyl als Tonträger. Es geht ums Tauschen, ums Sammeln, um Werte und um Orte. Wir sprechen über das schöne Knistern in der Kultur. Als Experten in all diesen Belangen habe ich mir Albrecht Dornauer zur Seite geholt. Denn Albrecht sammelt, forscht und handelt seit Jahren mit Schallplatten. Und das überall auf der Welt. Seine Reisen und Kontakte führen ihn in die entlegensten Rillen. Mein Name ist Peter Kohlreider. Folgen Sie mir. Alice, von der Geschichte Alice im Wunderland, liegt in der Wiese, sieht einen Hasen und folgt ihm. Sie kriecht in das Erdloch des Hasen und plötzlich fällt sie und fällt und fällt. Auf ihrer Reise nach unten begegnen ihr sehr eigenwillige Dinge und wer die Geschichte kennt, weiß, dass sie, sobald sie unten ankommt, noch viele verrückte Dinge erleben wird. Im Englischen sagt man, angelehnt an diese Geschichte, going down the rabbit hole, wenn man sich immer weiter in ein Thema vertieft. Man fällt hinein und folgt dabei fasziniert einem Erlebnis nach dem anderen. Wenn Menschen den Hasenbau hinunterfallen, kommen sie unten oft als Sammler an. Albrecht Dornauer, mein wohlinformierter Dauergast in dieser Staffel, kennt das. Seine Leidenschaft fürs Kaufen, Verkaufen und Horten von Schallplatten hat sich über Jahre ergeben und verstärkt. Hineingelockt in den Hasenbau wurde er durch ein Phänomen, das stark mit der Schallplatte verbunden ist, das Auflegen von Musik. Er wird uns davon erzählen. Hi Albrecht, bitte stell dich doch kurz vor und erzähl uns, wie bist du zum Sammeln von Schallplatten gekommen?
Ja, also ich bin der Albrecht Albi Dornauer und meine große Liebe zu Vinyl und zur Musik von Schallplatte hat eigentlich in der Jugendzeit angefangen. Ich bin eigentlich 1981 geboren, da ist man in der Jugendzeit dann Mitte der 90er zur Hochzeit der CD, wo es eigentlich gar keinen Grund mehr gibt, Schallplatten zu hören. Und bei mir hat alles mit irgendwie Hip-Hop angefangen, dass ich eigentlich ein Graffiti-Kind war und Leute dann gesagt haben, ah, Graffiti, du liebst doch sicher Hip-Hop. Ich habe eigentlich keine Ahnung gehabt und war so, ah, na gut, dann hören wir halt Hip-Hop-Platten, weil Hip-Hop und überhaupt die DJ-Kultur in den 90er Jahren eigentlich die Kultur war, die jetzt in Nachbetrachtung das Vinyl eigentlich am Leben erhalten hat, weil alle anderen Musikrichtungen zu dieser Zeit eigentlich voll auf die CD gesetzt haben oder auf Minidisc.
Man hat das Vinyl eigentlich nur mehr zum Auflegen verwendet.
Ganz genau, das Vinyl ist eigentlich in den 90er Jahren nur noch zum Auflegen, egal ob jetzt in Techno, House, Reggae, also eigentlich war Vinyl in den 90ern eine reine DJ-Sache. Also natürlich hat es Alben gegeben für das Home-Listening, aber das war jetzt nicht der große Markt.
Zum Sammeln braucht es ja mehr, als sich aktuelle Platten anzuhören. Zum Sammeln braucht es ja auch ein gewisses Interesse an der Vergangenheit.
Ja, also es muss ja nicht nur die Vergangenheit sein, man kann ja auch die Gegenwart sammeln. Und ich glaube, irgendwo habe ich mal eine schöne Definition von Sammeln gelesen. Das Sammeln ist das Zusammenführen von Dingen, die davor noch nicht zusammengeführt waren. Also prinzipiell sammelt man ja auch, wenn man einfach nur jedes Jahr sich ein paar Platten zu Weihnachten kauft oder was weiß ich was. Und das war halt in den 90ern eigentlich noch in der Vor-Internet-Zeit. Das heißt, man muss in einen Laden gehen oder und schauen, ob die das dort bestellen können.
Es beginnt beim Bestellen von Platten, die der Laden nicht hat. Da ist diese besondere Form der Genugtuung, die man beim Sammeln empfindet, schon spürbar. Gerade in der Hip-Hop-Kultur ist es gang und gäbe, dass kurze Musikteile von anderen Veröffentlichungen in die eigene Musik eingebaut werden. Das berühmte Sampling. Das kurze Stück Musikmaterial von Interpret XY wird zu einer Schleife zusammengeschnitten. Darüber produzieren die Künstler ihre eigenen Beats und Stimmen. Das ist zumindest eine Möglichkeit. Jetzt entsteht folgendes Phänomen. Wenn man sich sehr für die Aufnahme interessiert, will man vielleicht wissen, woher die Samples kommen. Was für einen musikalischen Hintergrund hat der Künstler? Wie klingt die Originalnummer und in welchem Zusammenhang steht sie? Also kulturell und musikalisch. Die Technik des Sampling hat Albrecht musikalische Fenster geöffnet.
Und irgendwie bin ich so über das Samplen, natürlich in weiterer Folge, erst viele Jahre später, aber zum gesamten Universum der Musik gekommen. Weil man muss sagen, dass als Hip-Hopper man eigentlich die Veranlagung hätte, dass einem jede Musik der Welt gefällt, weil die Hip-Hopper sind die schamlosesten. Sie bedienen sich einfach bei allem, was gut klingt, um danach das halt irgendwie per Sample irgendwie zu was Neuem oder zu was anderem zu verwursteln. Aber im Hip-Hop findet sich eigentlich die komplette Bandbreite der weltweiten Musik und der Musikgeschichte.
Albrecht, weißt du, warum das Samplen gerade im Hip-Hop so populär ist? Hat es mit der musikalischen Schulung zu tun, die auf der Straße oft nicht so gegeben war? Oder besteht ein besonderes Interesse an historischem Material? Oder ist es ein Statement, dass man sich etwas aneignet und dann verändert?
Na, das ist einfach Teil der Kultur, so hat es halt einfach angefangen. Und genauso ist es aber eigentlich auch bei den anderen Musikrichtungen. Also auch House oder Drum and Bass oder wie das davor halt geheißen hat, Jungle. Die Ursprünge sind alle mit Samples. Also das war einfach dieser radikale Umbruch der Musikgeschichte Anfang der 80er in oder Ende der 70er in New York, wo halt einfach junge Leute die Platten von ihren Eltern genommen haben und dann halt bemerkt haben, dass wenn man zwei davon hat, man das loopen kann und dass sich dann ein Remix oder ein Loop von dem Song ergibt und dass wenn man jetzt diese Drums oder den Rhythmus nur diesen kleinen Teil nimmt, dann ergibt es einen komplett neuen Beat und so weiter. Also das ist einfach der Ursprung der Hip-Hop-Kultur.
Wie hast du von den Samples der Hip-Hop-Kultur dann zur Faszination gefunden, alten Schätzen nachzujagen?
Wir haben Konzerte veranstaltet im Treibhaus, in der PMK und so weiter und haben da immer verschiedenste Musiker, vor allem aus den USA, aus Kanada, aber auch einige aus Europa eingeladen. Und ich habe dann immer gern versucht, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Und so hat sich das dann ergeben, dass einer, der damals einer meiner großen Helden war, doch einfach gemeint hat, du, wenn du Lust hast, komm doch in Montreal vorbei. Und da habe ich mich einfach nicht zweimal bitten lassen und habe dann einfach im nächsten Sommer einen Flug nach Montreal gebucht und war dann eigentlich zum ersten Mal, sage ich mal, in der großen Welt der Hip-Hop-Produzenten. Natürlich sind wir dann auch bei ihm im Studio gesessen und er hat unveröffentlichte Sachen vorgespielt und infolge von dem ist es halt auch passiert, dass er mir beispielsweise äthiopischen Jazz vorgespielt hat oder deutschen Krautrock, einfach Sachen, die ihn beeinflusst haben, Post-Punk. Und es war wie, er öffnet mir eine neue Welt, so auf die Art, wenn man sowas hört, dann bekommt man diese genialen Ideen, um Beats zu machen, die einfach anders klingen, wie 99,5% der anderen Beats. Und das war dann für mich eben so prägend, dass ich danach eigentlich angefangen habe, ganz aktiv Samples zu suchen, ohne dass ich sie jetzt aber als Produzent selber verwertet habe. Also ich selber habe eigentlich nie Musik produziert, aber mir hat einfach dann irgendwie diese Samplesuche so gepackt.
Das heißt, du bist ihnen auf die Spur gegangen, um herauszufinden, wo sie herkommen.
Ich bin ihnen auf die Spur gegangen und je mehr man dann sucht, man findet dann auf einmal, das hat jetzt der verwendet, das hat jetzt der verwendet. Es gibt andere ganz versteckte Nummern, wo man dann auf einmal eine Schlagerplatte hört oder eine Filmmusik und dann denkt, das kenne ich irgendwoher. Und dann rattert der Kopf und man kommt dann auf einmal, ah ja, na, es ist das. In der Zwischenzeit, man muss sagen, mit dem Internet, es ist eh, es hat ein bisschen den Zauber dessen genommen. Es gibt eine Seite, die heißt whosampled.com. Da kann man von so gut wie allen Hip-Hopern findet man die Nummer, die gesampled worden ist, mit der Nummer, in der es dann neu verbraucht worden ist. Man kann sich da ewig durchklicken. Es ist eine extrem aktive Community von, ich weiß nicht wie vielen tausend Usern, die halt immer, wenn sie irgendwas entdecken, das dann halt so beitragen, und man kann dort dann zum Beispiel nachschauen.
Wie kann man sich das vorstellen? Du hörst die Verwendung eines Samples und jetzt willst du dem Sample auf die Spur gehen. Wie gehst du da deine Detektivarbeit an?
Es funktioniert nur in die andere Richtung. Du hörst eine alte Platte und dann entdeckst du, das ist irgendwo verwendet, was du kennst. Aber vom neuen Hip-Hop-Beat, wenn es nicht explizit auf der Platte angeführt ist, was sie verwendet haben, es gibt eigentlich keine Möglichkeit, das zu finden. Also in der heutigen Zeit natürlich, es gibt Online-Foren, man postet, man kann auf Whosampled schauen und so weiter. Aber ich sage mal, bis das alles so digital worden ist, hat es keine Möglichkeit gegeben, von einer neuen Nummer mit einem Sample das Sample rückzuverfolgen. ...1980 ist es darum gegangen, Samples zu entdecken, Musik zu finden, die vielleicht auch kein anderer hat. Und in der heutigen Zeit, es gibt extrem super YouTube-Kanäle, es gibt Blogs, was weiß ich was, wo die seltensten Platten, die besten Platten, es gibt auch extra vorbereitete YouTube-Channels mit irgendwelchen Playlisten. Da sind Nummern mit vielen Drums, da sind Nummern mit Saxophonen, da sind Nummern mit Geigen und so weiter. Das ist natürlich, wie sagt man, user-friendly, wenn man so will, oder? Aber es hat halt dem Ganzen ein bisschen diese Eigenmotivation, dass man selber rausgehen muss und das suchen, das ist halt ein bisschen verschwunden, oder? Heutzutage, jeder, der Musik machen will, kann Musik machen. 1980 natürlich nicht so, du musst da irgendwelche Synthesizer, irgendwelche Sampler, du musst da immer irgendein Equipment kaufen. Von dem her war das natürlich damals, ich sage mal, mit ein bisschen mehr Wertschätzung beladen, wie das jetzt heute ist.
Das könnte bedeuten, dass das Sammeln heute einen anderen Stellenwert hat als damals, weil die Technologie einen wichtigen Aspekt des Sammels verdrängt hat, nämlich die Anstrengung im Suchen, was sich auf die Genugtuung im Finden auswirkt. Und andererseits ist das Sammeln von Vinyl heute doch sehr zeitgemäß, weil ein anderer Aspekt des Sammelns, nämlich die Verknappung von Vinyl, das Sammeln wieder interessant gemacht hat.
Vinyl ist als Format natürlich wieder voll etabliert, voll da. Und das hat einfach damit zu tun, dass in diesen Zeiten des permanenten digitalen Überangebots Leute auch einfach immer wieder gern was Haptisches in der Hand haben.
Albrecht hat vorher einen Hip-Hop-Produzenten erwähnt, den er in Kanada besucht hat. Sein Name ist Robert Squire, a.k.a. 6ix2. Ich habe mit ihm gesprochen und viel über seinen Hintergrund als Sammler erfahren. Das Haptische und auch das Aufstöbern und Finden, das fasziniert ihn sehr. Ich spiele seine Antworten im Originalton und fasse sie anschließend kurz zusammen.
Digital allows me to have access to a lot of music that I wouldn't have had access to before. But the most important thing for me is still like the thrill of the hunt, you know, like when you walk into a dusty basement and you pull out a piece that you've been looking for, or you look on the back of a record and you're like, fuck, these players are crazy. I know this record's going to be crazy. That's still the best part of it for me, is like, you know, the thrill of the hunt and putting those parts of it together.
Robert sagt, dass digitale Medien den Zugang zu Musik erleichtern. Den Nervenkitzel der Jagd spürt er aber nur bei physischen Produkten. Seine Einstellung zum Sammeln hat sich im Laufe der Zeit geändert.
The 25 years of being involved in music has changed my ideas about it full circle. You know, like I used to believe firmly that, you know, digging these records was about me And now it's 100% about when I buy records, I buy them to share with other people.
Er hat lange Zeit gedacht, dass es bei der Suche nach den Alben um ihn persönlich gehe. Im Laufe der letzten 25 Jahre hat sich diese Einstellung komplett gewandelt. Jetzt kauft er Platten, um sie mit anderen zu teilen. Robert hat mir erzählt, dass er mehr als einmal seine komplette Sammlung verkauft hat.
Well, it's funny because more than once in my life, I've completely started over. I've like sold my whole record collection more than once. Like I'll have 10,000 pieces and I'll wake up one day and just be like, fuck it, I'll call a dealer, you know?
Ich habe ihn gefragt, wie ist es, wenn man nach dem Auflösen seiner Sammlung wieder von vorne beginnt?
Yeah, it's, you know, it kind of feels somewhat like a sickness, you know, like you have 10,000 records and then you get rid of them and you're like, okay, I'm done with this thing. It's like trying to kick off drugs or something, you know? And then when you find yourself in the scenario where you break that habit and you're like, ah, you know, like this time I'm going to do it this way. I'm only going to buy like, you know, I'm only going to buy disco 7 inches or whatever. Or you see one record that you're like, oh man, I could build a whole collection around this one idea or whatever. It's, I don't know, the closest thing that I can equate it to is drug use. You know, like at times I definitely felt like I was addicted to buying records or addicted to the thrill of the hunt or addicted to, you know, this need to have these objects. As I get older, I'm just like, I'm not defined by these things anymore.
Er sagt, es fühlt sich ein bisschen an wie eine Krankheit. Bald nach dem Verkauf gibt es schon wieder Ideen, wie man eine neue Sammlung aufbauen könnte. Gebunden an ein Genre oder eine einzelne Platte herum zum Beispiel. Alles in allem erinnert es ihn stark an das Verhalten von Drogenabhängigen.
But this world is not yours. Return to somewhere. One world lost, lost world, one thought gained. This world is not yours.
Robert hat mir auch erzählt, woher seine Begeisterung für das Medium Schallplatte kommt. Ich möchte auf das noch kurz eingehen, weil es ein Ansatz ist, von dem man nicht so oft hört.
You know, I was born in the early 70s and so that was the medium of my time. And I guess for me, my first exposure to it coming from sound system culture, there was already a really attractive sort of foundation for what I found interesting about records because there was people that were gathering around these sound systems and dancing and sharing food, sharing music, sharing alcohol, whatever. Like that shared experience was something that to me was intrinsically connected to records, even though, you know, maybe it's not the same sort of personal relationship that I have with records now.
Es ist schon faszinierend, wie hier die Perspektive verändert wird. Das Gemeinschaftsgefühl bringt ihn zum Medium Schallplatte. Die einzelnen Platten machen ihn zum Sammler für den persönlichen Besitz. Und diese Sammlung führt ihn wieder zum Bedürfnis des Teilens mit anderen. Ein spannender Verlauf. Zurück zu Albrecht. Wie viele Platten hast du denn schon gesammelt?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also momentan stehen bei mir zu Hause rund 10.000. Gesammelt habe ich wohl sicher mehr, aber es sind natürlich auch schon wieder ein paar Tausend weg, weil alles braucht man ja auch nicht.
Und hast du sie sortiert?
Die Platten sind natürlich sortiert, weil sonst würde ich bei 10.000 einfach gar nichts finden.
Okay. Und die Sortierung ist nach Zeit oder wie
die
hast du sie sortiert?
Die Sortierung ist nach vor allem Genre, Länder und ab und zu, wenn es Labels gibt, wo ich von manchen Labels ganz viele Sachen habe, dann sind diese Labels alle zusammen.
Und wie bewusst sind diese 10.000 Einträge in deinem Kopf? Also wenn du eine Platte suchst und du weißt, ah, da habe ich was, ist das dann so, dass du sie findest?
Wenn du mir jetzt fragen würdest, hast du den Song XY, würde ich sagen, habe ich keine Ahnung. Aber wenn du mir ein Foto zeigst von einem Cover, kann ich da ganz genau sagen, ob ich die habe oder nicht. Also ich bin ein optischer Typ, ich erinnere mich überhaupt nicht an Namen und an, was weiß ich, Songtitel. Bei mir ist es einfach Bilder. Und wenn du mich dann fragst, ich kann dir dann ganz genau sagen, wo die steht. Und wenn sie da nicht steht, dann wäre ich richtig nervös.
Musik. Ways into the Groove, die Wege in die Rille, Gründe des Sammelns. Wohin geht unsere Reise in den nächsten Episoden? Das Medium Vinyl findet man überall auf der Welt. Musik kann ein politisches Statement sein und die richtige Platte verdammt viel wert. Wir schauen uns ein paar Aspekte genauer an. Dieser Podcast wird produziert vom Audioversum und kommt aus dem Hörwinkel. Das Audioversum ist die akustische Erlebniswelt in Innsbruck. Nein, eigentlich weit darüber hinaus, weil akustische Erlebniswelten sind selten. Das Audioversum wird durch eine Firma ermöglicht, die weltweit führend ist in der Herstellung innovativer Hörlösungen, der Firma MedL. Bis zum nächsten Mal.
Audioversum.